Literatur ist melancholisch, sagt der ungarische Dichter Péter Nádas, der in dieser Woche in Wien zu Gast ist. Melancholie prägt sein Leben und seine Arbeit. Sein Buch der Erinnerung ist eine der literarischen großen Arbeiten des 20. Jahrhunderts, der literarischen Meisterwerke. Unter anderen Auszeichnungen erhielt er dafür auch den österreichischen Staatspreis für Literatur und auch als Kandidat für den Literaturnobelpreis ist Péter Nádas immer wieder genannt. In der Alten Schmiede in Wien liest Péter Nádas morgen einen Text, behutsame Ortsbeschreibung. Am Montag las er da aus seinem bisher letzten Band, Schöne Geschichte der Fotografie, erschienen im Berlin Verlag. Und gestern gab es quasi eine Uraufführung. Péter Nádas las vor besonders aufmerksamem Publikum das erste Mal seinen Text über den eigenen Tod. Einen aufregenden, kühnen, an die Grenzen gehenden Text. Hatten Sie dieses Gefühl auch beim Lesen, als Sie gestern gelesen haben vor Publikum?
Natürlich habe ich das. Das war eine sehr große Forderung. Ich war fast überfordert von dieser Lesung.
Und dieser Text hat ja leider, oder vielleicht glücklicherweise, das müssen Sie jetzt beantworten, einen realen Hintergrund.
Ja, das hat einen realen Hintergrund. Vor wie vielen Jahren? Vor 8 Jahren, auch 8, 9 Jahren ganz genau. 93, 28. April, das war ein Tag fast wie im Sommer. Und dann habe ich ein Herzinfarkt bekommen und ich war ins Krankenhaus gebracht und ich war gestorben, dann war ich wiederbelebt und lebe ich weiter. Und diese ganze Geschichte, die letzten Endes Jahrhundert, Millionen bedeutete für mich, Versuch zu beschreiben, das ist wirklich ein Versuch, ein Essay.
Die Wirklichkeit literarisch distanziert und zugleich sezierend. Wirkt das Schreiben über Ihre Todeserfahrung auch befreiend für Sie?
Nein, befreiend war es nicht. Der befreiende Moment ist nur der Tod selbst. Also alles, was mit Leben zusammenhängt, das hängt auch mit Angst, mit Schrecken, mit Schweißausbrüchen, mit Zittern, auch mit Lust, Freude, Glück zusammen. Aber die sind Gegensätze. Und der Tod kennt glücklicherweise oder schade, aber keine Gegensätze.
Ohne die Erinnerung der Seele ist der Körper nicht zu verstehen, schreiben Sie da einmal in diesem Text. Verstehen Sie jetzt Ihren Körper viel besser?
Nein, das würde ich nicht sagen. Der Körper ist eine selbstständige Erscheinung. Und er macht sich selbstständig, trotz meiner Wille, das kennen wir alle, und trotz meiner Überzeugung auch ab und zu, zum Beispiel bei Liebe. Ich will jemanden nicht lieben und ich liebe doch, obwohl es mich keine Freude bereitet oder keine Freude mehr bereitet, sondern nur Kummer und Trauer.
Macht das die Seele?
Nein, die Seele ist unbeteiligt. Die Seele ist...
Bei der Liebe?
Ja, auch bei der Liebe.
Was macht dann die Seele?
Beobachtet.
Ist es nicht mehr das Hirn, das Gehirn?
Nein. Hirn kopiert nur Tätigkeiten und steuert Tätigkeiten. Aber es gibt ein Wesen oder eine... Nein, wesenhaft ist das nicht, sondern ein mit mir identische Substanz, der zu Seele genannt werden kann. Und wie beim Rilke, diese Seele steht hinter unseren Rücken sozusagen. Also von
wie
dort,
die Engel, nicht so?
Wie die Engel.
In unserer bildhaften Vorstellung.
Ja. Aber das hat keinen Körper, also erinnert sich nicht an Kirchendarstellungen.
Das ist aber doch eine sehr interessante Interpretation, die wahrscheinlich sehr unüblich ist und wahrscheinlich auch auf viele Gegenstimmen treffen wird, denke ich.
Das kann nicht an Gegenstimmen treffen, weil niemand kann das kontrollieren.
Nein, ist Ihre Interpretation.
Nein, das ist nicht meine Interpretation, das ist mein Erlebnis, die ich versuche, mit Worten gerecht zu werden. Also das war mein Hauptanliegen, weil hier gibt es einen unglaublichen Unterschied. Wenn jemand aus dem Leben ausrutscht, umkippt, dann gibt es keine Worte mehr. Und was man erlebt, ist auch nicht in Worten, in Sätzen zu schildern. Das ist letzten Endes ein vergebliches Unterfangen, was ich gemacht habe, ein Streben. Aber alles ist als Schreiben oder Musik machen, alles ist nur
Sie haben aber gestern schon in der alten Schmiede gemerkt, dass es nicht vergebens war, denn die Konzentration des Publikums war so groß, obwohl die Lesung über 2 Stunden gedauert hat. Und die Menschen waren so interessiert, also das kann nicht vergebens sein. Gehen wir noch ein bisschen in dem Text weiter, ein paar Gedanken, ja, aus dem Text. Trotz Todesschweiß und Todesangst haben Sie Ihre Erziehung am Anfang dieses Infarkts ja nicht vergessen und Komödie und Verstecken vor den anderen spielen können. Haben Sie das getan aus Peinlichkeit oder aus Peinlichkeit vor der eigenen Unzulänglichkeit oder weil Sie so erzogen sind, so sich immer zu beherrschen?
Ja, man ist erzogen, sich zu beherrschen und man darf, also es darf in dem Leben keine Situation vor der Öffentlichkeit geben, als man sich nicht beherrschen würde. Also hysterische Anfälle und Hilfeschreie sind nur in der letzten vorbehalten. Also die sind Grenzüberschreitungen und das darf man sich nicht erlauben. Man ist so erzogen, das ist dumm, aber das ist auch sehr klug, weil ansonsten wäre das Leben ein gewaltiges Chaos, wenn jeder immer
um Hilfe schrie, aber jeder bekommt nicht immer einen Herzinfarkt.
Nein, aber man weiß nicht, dass man Herzinfarkt hat. Woher soll ich das wissen? Noch nie habe ich einen Herzinfarkt gehabt. Einerseits, andererseits, das ist auch sehr komisch. Ich habe mit Ärzten danach sehr viel gesprochen und Literatur studiert, die entsprechende Fachliteratur studiert. Und das ist bei Männern, die einen Herzinfarkt erleiden, sehr häufig, dass sie, ich weiß nicht, noch 200 Kilometer fahren nach Hause oder etwas noch erledigen, die unbedingt wichtig ist. Und das ist auch ein Drang. Ich habe vorgehabt, eine Korrektur zu lesen. Ein Manuskript, ja, zu lesen. Und ich musste dieses Manuskript bis nächsten Tag einer der Redakteure eine Zeitschrift geben in Budapest. Und das war mir so wichtig geworden, plötzlich dieses Manuskript. Tatsächlich war das richtig, weil es war voll mit Fehler, mit Druckfehler. Ich wollte diese Fehler loswerden. Also das war in diesen Stunden, die ich mit dem Warten und mit dem Erforschen und mit dem Beherrschen verbrachte, vielleicht die wichtigste, wie ich diese Manuskript korrigiert bekomme. Ja, ich habe das nicht zu korrigieren gehabt, also das war unmöglich.
In der Todesnähe haben Sie an niemanden gedacht, sagen Sie in dem Text. Wollten Sie bewusst allein sein?
Nein.
Das also ist erst diese nachher Todes dann in der Erinnerung, haben Sie das niedergeschrieben.
Ja. Und nachher bin ich darauf gekommen, warum ist nicht einmal meine Frau in meinem
Gedanken gekommen,
nicht, also weder Name noch Erscheinung. Es gab nur immer die Vorstellung über die Menschen, die alles, was ich erlebe, nicht spüren, sondern ganz normal auf der Straße gehen, Luft nehmen, obwohl ich keine habe. In der Luft war es keine Luft, das war wunderbar und schrecklich zugleich. Also ein intellektuelles Erlebnis, aber mit sehr großen Schmerzen verbunden. Und es ist mir niemand eingefallen. Als ich in meine Wohnung ankam, das war leer, also meine Frau war weit weg, und ist mir eingefallen, einen Freund anzurufen, um Hilfe zu beten. Und ich habe versucht, und er war nicht zu Hause, und damit habe ich die Sache vergessen.
Wie deuten Sie das jetzt retrospektiv? Also ist das eine Stärke gewesen, diese Einsamkeit, die Sie wollten, und die wird in diesem Moment eben unabänderlich?
Das war eher ein Wissensdrang.
Und das, Sie haben sich beobachtet.
Ja, und das gehört zu meiner, das ist eine meiner Eigenschaften.
Ihr Wesen.
Und das ist in dieser Stunde hat sich für fast tragisch erwiesen. Also ich wollte es mit meinem Wissensdrang bis zum letzten Tropfen auskosten. Einerseits, andererseits, das war für diese Erziehung zu verdanken, dass ich unnötig wollte ich keinen Arzt belästigen. Warum soll ich die Ärzte mit meiner kleinen Hysterien belästigen? Sicher habe ich allzu viel geraucht, oder sicher bin ich müde, oder sicher bin ich hungrig, oder so etwas.
Haben Sie sich erklärt?
Ja, was man bei sich glaubt, obwohl man keine Luft hat und enorme Schmerzen hat. Aber natürlich wusste ich, was ich habe. Ich habe dann meine letzten Versuche gemacht mit einem Medikament, den ich zu Hause in einer kleinen Schachtel gefunden habe. Und dann war es klar und dann bin ich zum Arzt gegangen.
Frau Kittler, bitte, Sie möchten an Herrn Nadasch eine Frage stellen.
Ja, guten Tag. Es ist ganz interessant. Ich habe mich gerade mit einer Freundin im Kaffeehaus getroffen vor einer Stunde. Die hat mir genau von diesem Abend gestern erzählt. Die war bei der Lesung und war ganz begeistert. Und sie hat mir erzählt, sie hat sich über eine Aussage ein bisschen gewundert. Und zwar hätten Sie, ich kann das auch nur durch Sie zitieren, jetzt sozusagen durch die Erzählung, dass Sie darüber gesprochen hätten, dieses transzendentale Erlebnis gehabt zu haben, als Sie gestorben sind, und da das All gespürt zu haben, und da war aber kein Gott. Und jetzt frage ich Sie, was für Sie der große Unterschied ist zwischen dem Begriff All und Gott.
Das ist ein Unterschied. Wir machen einen Unterschied. Wenn wir diesen Unterschied nicht machen würden, dann hieße All Gott und Gott All. Aber die Frage ist doch berechtigt. Ich habe das Erlebnis gehabt und ich bin doch nicht gestorben. Ich bin nur an der Schwelle gekommen. Wenn man wirklich stirbt, wenn man nicht reanimiert wird, dann ist die Sache vielleicht anders bestellt. Aber ich bin ein gläubiger Mensch und doch habe ich diese Personifizierung des Gottes überhaupt nicht gespürt, oder ich habe davon, tatsächlich habe ich damit konfrontiert gefühlt, dass es nicht gibt. Und ich habe damit konfrontiert gefühlt, dass ich das nicht vorfinde. Aber das ist wahrscheinlich ein eher mit meiner kulturellen und kulturellen Traditionen war ich konfrontiert, aber ich habe diese Allerlebnis gehabt. Ich habe mich mit dem vom Schöpfung von Schöpfungskraft aufgenommen gefühlt, damit einig gefühlt, damit vereint gefühlt. Ob es Gott genannt werden soll oder nicht, das weiß ich nicht. Aber diese Unterscheidung muss ich machen, weil das ist sehr wichtig. Das gehört zu meiner Erfahrung.
In der Übersetzung, also wir können jetzt nur über die deutschsprachige Übersetzung sprechen, die Sie ja, da Sie so gut Deutsch sprechen, ja auch als richtig empfunden haben. Schreiben Sie also, als Sie umkippten, wie Sie das eben beschreiben, waren Sie kosmisch überrascht. Es gab keinen Rückblick, wie man manchmal hört, über ihr Leben. Gott war für sie nicht zu entdecken. Aber da findet man auch den Gedanken, mein Tod wird meine Geburt sein. Wann haben Sie das gedacht? Damals oder retrospektiv?
Ja, nein, nicht retrospektiv. Das ist, also diese Erlebnis unterscheidet sich in einem Punkt gänzlich von allem, was man über Tod denkt. Also man wird, also das ist nicht ein an Ohnmacht erinnerndes Gefühl oder ähnliches Gefühl, weil die Bewusstsein arbeitet vollkommen. So vollkommen bekommt man sein eigenes Bewusstsein nie. Alle Schichten, alle Zeiten sind gleichzeitig da und man hat auch die Fähigkeit, aus einer ganz seltsamen Perspektive, und das hat auch eine große Literatur, also diese Berichte, die reanimierten, und sie erzählen ganz ähnlich, obwohl mit anderen Wörtern, weil sie sind nicht erfahren in der Verwendung der Wörter, dass sie alles, was die Ärzte oder die Angehörige machen, aus einer ungewöhnlichen Perspektive sehen. Und dieses Erlebnis habe ich auch gehabt und noch dazu war ich in meinem früheren Leben oder bin ich wieder ein Fotograf. Also ich kann das ungefähr beurteilen, aus welcher Perspektive man etwas sehen kann und aus welcher Perspektive nicht. Diese Perspektive, aus der ich 2-3 Bilder habe, nicht mehr, über die Ärzte, die mit mir beschäftigt waren und Personal und Geräte, dass diese Perspektive war ungewöhnlich und
das heißt?
Ich finde keine Erklärung dafür, nein, das ist ganz, also ganz sachlich, wie man sieht, aber ich lag auf dem Boden und ich sah meinen eigenen Brust mit den Gerätschaften, womit man wiederbelebt wird und mit den Händen der Ärzte aus einer anderen Perspektive, ein wenig von oben, als ob mich selbst ein wenig von oben fotografiert hätte oder gesehen hätte. Also liegend sieht man sich so nicht, das ist sicher.
Mein Tod wird meine Geburt sein. Ein Schlüsselsatz in diesem Text.
Ja, damit war ich auch konfrontiert. Nach einer Zeit aber sagt man im Leben, aber was das bedeutet, das kann man nicht sagen, weil die waren wirklich Jahrmillionen von ersten, also all Erlebnis bedeutet, dass die Zeit aufgehoben ist, obwohl die verschiedenen Zeitschichten des vergangenen Lebens präsent sind und durchschaubar sind.
Aber kein Rückblick?
Kein Rückblick, nein. Man sagt darüber, dass ich mein Leben wieder gesehen habe, weil man kann das nicht anders ausdrücken. aber es ist doch, kann man das? Das ist, weil die Zeit aufgehoben ist, alle Schichten sind da und nach den Bedürfnissen des Gehirntätigkeits oder des Bewusstseinstätigkeit, diese ganz klare Tätigkeit, der gleichzeitig sich kontrolliert und steuert, sehe ich gewisse oder kann ich gewisse Dinge sehen, denken. Aber das ist ein abstraktes Sehen, abstraktes Denken. Und in diesem Moment, als ich entdeckte, dass hier Geburt und Tod deckt, das ist das Gleiche, hat mir plötzlich eingefallen, das würde ich jetzt sagen, aber der Satz war präsent von Beckett, von Samuel Beckett, dass die Mütter mit gespreizten Beinen auf die Gräber gebären. Und das ist ein schrecklicher Satz. Aber in diesem Moment, das war kein Moment, sondern selbst die Schöpfung, in diesem Moment der Schöpfung habe ich mit wirklich kollegialem Glück daran gedacht, dass der Beckett doch recht gehabt hat. Auch Rilke ist mir sozusagen eingefallen mit seinen Engeln. Dass diese Engelgleichnis ist eine schöne Beschreibung der Seele oder das deckt sich fast mit der Realität. Also Dichtung und Religion in gewissen Punkten, und das war auch ein Teil meines Erlebnisses, dass Dichtung und Religion in gewissen Punkten trifft die Sache. Mir war es auch ungeheuerlich schwierig, als ich zurückkehrte bzw. zurückgeholt worden bin. Ich ungefähr 5 Jahre lang dauerte, bis ich zu meinem Leben zurückfand. Ich habe diese 5 Jahre waren von der Außenwelt, von den Außenstehenden nicht gesehen, wie schwierig die waren. Ich habe mehrmals versucht, darüber zu schreiben, und das ist mir nicht gelungen, darüber zu sprechen. Komischerweise, einen großen Teil meiner Freunde, Bekannte, ganz nähe Freunde und Bekannte, und das hat mit Liebe nicht viel zu tun, haben sich blockiert. Sie wollten das nicht hören. Wenn ich einige Sätze sagte oder einige Andeutungen machte, wollten sie das nicht hören. Die Ärzte wollen sie das nicht hören. Sie machen physisch etwas, worüber nichts wissen oder sehr wenig wissen, mehr als wenig wissen. Sie holen mich zurück und dann lassen mich leben, und ich lebe zwischen sozusagen zwei Welten. Also ich glaube nicht, dass es mit Alter zusammenhängt. Für einen alten Mensch ist es vielleicht noch schwieriger. Das ist Punkt 1. Punkt 2, dass welche Erklärungen man an dieses Erlebnis geben kann, das hängt sicherlich sehr davon ab, welche Vorgeschichte man hat, welche Bildung man hat. Und weil ich gerade mit Denken, mit Wörtern ein Leben lang beschäftigt habe, nicht 50 Jahre lang, aber sagen wir 40 Jahre lang oder 35 Jahre lang beruflich und noch dazu ausgebildeter Fotograf bin, also mit Bildern, die keinen Ton geben, die kein Wort geben und doch da sind, präsent sind. Deswegen finde ich gewisse Erklärungen, natürlich, die gehören zu meiner Bildung, das sind meine Erklärungen, die sind meine Versuche. Ich habe komischerweise vor diesem klinischen Tod zusammen mit einer Freundin, mit einer Psychologin zusammengearbeitet, die mit sterbenden Kindern beschäftigte und dann später mit dem Sterben und Sterbehilfe selbst. Eine schwierige Thematik. Und niemand war bereit, ihre Manuskripte zu korrigieren, zu lesen. Und ich habe die gelesen, korrigiert. Also ich habe diese Berichte gekannt, als ich starb. Also sie haben, also das war auch eine Schicht, eine ganz interessante Schicht meines Bewusstseins und die spätere Bewusstmachens, dass ich dieses ganze Wissen über diese Literatur in den Tod mitgenommen habe und dort zu der Überzeugung gekommen bin. Und später habe ich das beschrieben und durchgedacht, dass das, was auch die Wissenschaft, die Psychologie oder die Wissenschaft weiß, dass diese Abläufe bei diesem Erlebnis fast zwangsläufig sind und haben ihre Phasen, also die Tunnelerlebnis, alle haben diese Tunnelerlebnis, Licht und alle haben Licht. Man denkt, und das war meine Erfahrung, man denkt, dass Angst beherrschbar sei und man wird erzogen, dass man muss seine Ängste irgendwie beherrschen. Und das ist Chaoseffekt. Um die Chaos zu entgehen, müssen wir uns auch in Punkt Angst beherrschen. Aber Angst, und das war meine Erfahrung, Angst ist nicht unbedingt, kommt nicht unbedingt von unserer Seele, sondern von unserem Körper. Also das gehört zu dem Warnungssystem. Und dieses Warnungssystem wird nicht richtig ernst genommen. Also wir werden gewarnt und wir nehmen es nicht ernst, weil denken, uns beherrschen zu müssen. Und Psychologie und Ärzteschaft macht das gleiche Fehler, weil im Allgemeinen die Ärzten erst heilen und dann sterben und nicht umgekehrt. Wenn es umgekehrt wäre, wäre es etwas vielleicht anderes. Aber weil die Technik der Medizin so hoch entwickelt ist, es gibt immer mehr Menschen, die reanimiert werden und dann verlassen werden. Weil wiederum die Psychologie tastet im Dunkel. Und in diesem Dunkel taste ich auch. Aber ich habe versucht, mit meinen Mitteln, die sind Mittel einer Schriftsteller, der ansonsten nicht wissenschaftliche Abhandlungen schreibt, sondern Romane und Essays und Novellen. Aber ich habe versucht, in diese Domäne der Gottes irgendwie einzudringen.
Gibt es nicht auch eine größere Lebensgier nach so einem Erlebnis?
Nein, umgekehrt. Man spricht auch in der Literatur, in der entsprechenden Literatur, es gibt Menschen, die darüber sprechen, dass sie ein ganz verändertes Leben führen, wie neugeboren. Und das ist richtig, dass wie neugeboren, aber mir war es sehr schlecht.
Der Fotograf lichtet die Welt ab, der Dichter schafft eine neue Welt. Beide aber können raffiniert neue Lebensbilder schaffen. Muss der Dichter erfindungsreicher sein?
Nein, das nicht. Nein.
Denn?
Weil in sich sind alle beiden Sparten, alle beide Künste, wenn überhaupt fotografieren. Nein, Kunst ist sicher, ist es das. Aber Schreiben ist kein Kunst.
Was heißt das jetzt?
Weil gehört nicht dazu. Also nach der griechischen Teilung, das ist, gehört nicht dazu. Also Prosa schreiben, das Dichtung schon.
Da brauchen wir dann sofort eine neue Sendung, dass wir über dieses weite Thema sprechen. Sind Sie sich zum Beispiel dessen bewusst, dass unsere Kinder und Kindeskinder, falls sie gute Lehrer haben, noch von ihrem Buch der Erinnerung als einem der Meisterwerke des 20. Jahrhunderts lernen werden?
Wenn sie überhaupt noch lesen können.
Das wollen wir doch hoffen. So pessimistisch können Sie doch nicht geworden sein.
Nein, ich bin es nicht, aber ich habe meine Ängste, dass die Menschen lernen, lesen, aber lesen und mit Literatur konfrontiert zu werden, das ist zwei verschiedene Sachen.
Aber erfüllt Sie dieser Gedanke, diese Vorstellung, die ich da jetzt ausgebreitet habe, mit Glück, mit Stolz?
Nein, ich denke nicht daran, nie.
Warum nicht?
Weil ich bin noch immer das kleine Kind vielleicht, da bei einem Schreibtisch in einer roten Lampe sitzt und versucht, etwas zu schreiben und wunderbare Schriftsteller liest. Nie glaubt, dass er einmal so schöne Bücher schreiben wird.
Wie er schon geschrieben hat?
Das weiß ich nicht. Das kann ich wirklich nicht beurteilen. Ich mache nur meine Arbeit und wie das rezipiert wird, das ist wirklich nicht meine Sache.